Wissen hören, präsentiert von der Zeitschrift Bild der Wissenschaft. Es folgt ein Beitrag vom 17. Februar 2009. Am Mikrofon Martin Fiewig. Es klingt wie Science Fiction, künstliches Leben aus dem Labor. Doch dieses Ziel ist durchaus keine Fantasterei. Ehrgeizige Biochemiker basteln bereits seit einigen Jahren an dieser Vision. Mit diesem Thema beschäftigt sich ein Artikel in der März-Ausgabe der Zeitschrift Bild der Wissenschaft. Ich spreche jetzt mit Markus Schmidt aus Wien über dieses Thema. Er ist Leiter des SynBioSafe Projects, das sich mit den gesellschaftlichen Folgen der synthetischen Biologie beschäftigt. Herr Schmidt, können Sie noch einmal für uns auf den Punkt bringen, was genau man unter synthetischer Biologie eigentlich versteht?
Ich muss dazu sagen, es gibt noch keine allgemein akzeptierte Definition von diesem Begriff. Es gibt verschiedene Definitionen, die aber im Kern durchaus ähnliche Dinge meinen. Also was konkret, wo auch der Unterschied zur Gentechnik im herkömmlichen Sinne besteht, ist der, dass es sich bei der synthetischen Biologie nicht mehr nur um die Veränderung und Modifikation von einzelnen Teilen oder einzelnen Genen handelt, sondern um Gensysteme und ganze Netzwerke von Genen. Also die Grundidee ist die Entwicklung von einem Baukastensystem, der es ermöglicht, die Biologie oder die Biotechnologie in eine echte Ingenieurswissenschaft zu verwandeln.
Ist es nicht eigentlich so, dass jede neue Technologie Chancen und Risiken in sich trägt? Also man konnte ja beispielsweise schon vor Urzeiten den Faustkeil dazu nutzen, Fleisch zu zerteilen oder dem Nächsten den Schädel einzuschlagen. Ist das bei der synthetischen Biologie auch so oder ist das anders einzustufen?
Jede neue Technologie bringt Chancen und Risiken mit dem Umgehen muss, insofern ist das nichts Neues. Aber der Unterschied zum Faustkeil oder zur Computertechnologie ist halt, dass die Biologie oder Biotechnologie in dem Fall das gleiche Betriebssystem verwendet, auf dem auch wir Menschen und die Natur aufgebaut ist. Also wir arbeiten quasi auf einer Ebene. Und das wirft natürlich neue Fragen auf und neue Risiken. Sicherlich auch, dass diese, wenn man so will, also Biomaschinen sich selbst reproduzieren können. Dass ein Computer, also in dem Fall kann das nicht, und ein Faustkeil normalerweise auch nicht. Und das sind natürlich schwerwiegende Fragen, die man sich zu stellen hat, wie geht man um, wenn eine Maschine konstruiert, die sich selbst vermehren kann. Und da sind sicherlich andere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten als bei das rein technisch bei der unbelebten Materie.
Bevor wir jetzt gleich mit den Bedenken loslegen, lassen Sie uns noch einmal auf die positiven Aspekte blicken. Was bietet die synthetische Biologie denn für Chancen?
Das hätte den Vorteil, dass man nicht so wie heute relativ lange benötigt, um ein neues Produkt, einen neuen Prozess zu entwickeln, weil man sehr viel noch nicht versteht, welche Abläufe in einer Zelle jetzt wirklich vor sich gehen. Man steht da hauptsächlich vor einem Rätsel. Und es ist sehr schwierig, neue Dinge zu entwickeln, neue Verfahren, neue Produkte. Und mit der synthetischen Biologie soll dieses Problem insofern gelöst werden, indem es sehr viel einfacher werden soll, alle möglichen Produkte und Prozesse zu entwickeln. Das heißt, falls es erfolgreich ist, ja, das Unterfangen der synthetischen Biologie und die Ziele umgesetzt werden könnten, dann wäre es möglich, eine ganze Reihe von Anwendungen, Applikationen und Produkten zu produzieren mit Hilfe biologischer Systeme. Das beginnt von Erzeugung von Treibstoff, und so CO2-neutral oder die günstigere und raschere und effizientere Produktion von pharmazeutischen Einsätze sind auch in der Medizin denkbar, dass man hier intelligente Pharmazeutika produziert, die selbst den Weg finden, dorthin, wo sie den Wirkstoff anwenden. Biosensoren aller Art, also die Möglichkeit der Anwendung ist praktisch unlimitiert. Es geht nur darum, ob es möglich ist, die biologischen Systeme so weit zu verstehen, dass man sie wirklich zielgenau, präzise programmieren kann.
Ja, und genau da sind wir ja auch schon bei den Risiken. Wie sehen Sie die denn?
Also die Risiken, die sind ja auch verknüpft mit den Chancen, weil das Ziel ist, biologische Systeme vorhersagbar zu machen, kontrollierbar zu machen, designbar zu machen, also alles das, was ein Ingenieur heute schon dazu in der Lage ist, wenn er eine Brücke baut oder vielleicht auch einen Computer, wozu die Bioingenieure aber noch nicht in der Lage sind. Also die Vorstellung davon, dass alles sehr genau, präzise geplant und kontrolliert werden kann. Und das Risiko liegt vermutlich darin, dass man, obwohl man biologische Systeme kontrollierbar machen kann, sie trotzdem noch nicht so weit versteht und kontrollieren kann, dass man alle möglichen Interaktionen mit der Umwelt zum Beispiel vorhersehen kann. Also ich kann jetzt von mir aus einen Organismus kreieren und neu einen genetischen Schaltkreis entwickeln, der zum Beispiel Schadstoffe in der Umwelt abbaut. Aber man kann doch nicht vorhersagen, wenn man das weiß man dann trotzdem noch nicht, wie dieser Organismus mit anderen Organismen in der Natur interagieren. Ein mögliches Risiko sehe ich eventuell dann darin, dass man vielleicht zu früh der Ansicht ist, alles verstanden zu haben.
Das ist ja im Prinzip kaum anders als bei der herkömmlichen Biotechnologie oder auch Gentechnik. Was kommt jetzt aus Ihrer Sicht bei der synthetischen Biologie dazu?
Ja, es kommen ähnliche Bedenken auf. Es gibt auch ein paar neue Bedenken. Eben durch den Versuch, die Biologie einfacher zu machen für das Design und für die Entwicklung, also dass man aus der Biologie eine echte Ingenieurswissenschaft macht und dadurch automatisch den Kreis derer, die in der Lage sind, biologische Systeme zu entwickeln und zu produzieren, erweitert. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit, DNAs selbst zu synthetisieren, chemisch zu synthetisieren. Und gibt dann mittlerweile ein paar Firmen, die diese Gene synthetisieren. Und da ist jetzt auch die Frage, wer möchte welche Gene synthetisieren? Und da ist durchaus ein Risiko, das man berücksichtigen muss, dass Leute nicht nur positive Ziele verfolgen, sondern möglicherweise auch sind Bioterroristen darunter, die sich dann Gene bestellen, die Teil von einem schädlichen Organismus sind. Und da müssen die Firmen jetzt aufpassen, dass sie nicht unwissentlich eine Bestellung aufnehmen von einem möglichen Terroristen und die dann auch verschicken. Also die müssen die Bestellungen überprüfen, ob das und abgleichen mit einer Datenbank, ob da jetzt Sequenzen dabei sind, die sie nicht ausliefern dürfen. Das wäre sicherlich ein neues Risiko, das daraus entsteht.
In vielen Menschen löst ja diese ganze Thematik ein mulmiges Gefühl aus. Sie sind ja von einer Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, wissenschaftliche Themen besser zu kommunizieren. Besteht da aus Ihrer Sicht bei der synthetischen Biologie jetzt ein besonderer Bedarf?
Ich glaube, es gibt sicherlich bei manchen Menschen ein Unbehagen, dass Wissenschaftler jetzt in immer neue Bereiche eindringen und die Möglichkeiten und in Zukunft auch die Macht über Lebensformen besitzen oder da etwas beeinflussen können. Ob man das darf oder nicht, beziehungsweise wo die Grenze ist, bis wohin man Dinge machen darf und wo nicht, ich glaube, das ist sehr schwierig. Das sind sicherlich für verschiedene Menschen, gibt es unterschiedliche Grenzbereiche und auch diese Grenzen haben sich in den letzten, also in der Menschheitsgeschichte verschoben. Wir gehen immer einen Schritt weiter und die Eingriffe in natürliche Vorgänge werden immer tiefgreifender. Ja. Und es kann gut sein, dass die Eingriffe auch immer schneller passieren. Ich glaube, dass für diese Frage, was man soll und was man nicht soll, ist eine breite gesellschaftliche Diskussion nötig. Also das kann sicherlich nicht einzelne Leute entscheiden, was machbar ist oder was nicht. Es gibt ja auch ein Beispiel in der Stammzellenforschung, dass man zumindest temporär zu der Entscheidung gekommen ist, dass man das jetzt nicht in der vollen Breite machen soll, andere Dinge wiederum schauen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass die Leute, die die Forschung betreiben, dann auch über ihre Arbeit kommunizieren.
Abschließend noch die Frage, wie beurteilen Sie denn jetzt eigentlich das Verhältnis von Chancen und Risiken bei der synthetischen Biologie?
Nicht so einfach, man kann jetzt nicht die Chancen quasi links auf die Waagschale legen und die Risiken rechts und dann bewegt sich der in die eine oder andere Richtung. Die Chancen sind natürlich enorm. Ich meine, es wäre ein riesiger Schaden zu sagen, wir haben hier Risiken und wir reagieren jetzt so, dass wir sagen, wir verbieten die ganze Technologie und damit verbieten wir auch die Möglichkeiten. Ne? Also die große Herausforderung ist, die Technologie so zu managen, dass man nur die positiven Entwicklungen fördert und die weniger gewünschten Entwicklungen wirklich in den Griff bekommt. Und am Beispiel der Synthese, also der DNA-Synthese, sieht man ja schon, dass das funktionieren kann. Also wir haben ja das Outsourcing von der Synthese von DNA und da gibt es auch ein neues Risiko auf. Es könnten ja auch andere Leute jetzt Terroristen bestimmte Sequenzen ordern bei diesen Firmen. So, Lösung ist, die einkommenden Orders müssen gescreent werden, abgeglichen mit einer Datenbank, die wird ständig verbessert, die Firmen reden untereinander, es gibt ein Netzwerk, eine Rücksprache, wird auch mit Regierungsstellen und findet man eine Lösung, wie man das in den Griff kriegt. Es sind noch nicht alle Fragen, die sich stellen, gelöst, und wird auch noch neue Fragen stellen, die zu lösen sind, aber so, das wäre der Weg, in dem man da beschreiten muss.
Das war Markus Schmidt von der Organisation für internationalen Dialog und Konfliktmanagement. Weitere Informationen zum Thema synthetische Biologie finden Sie in der März-Ausgabe der Zeitschrift Bild der Wissenschaft oder auf unserer Homepage www.wissenschaft.de.